Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zur Sendereihe Durch die Bibel. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer Entdeckungsreise. Fast scheint es ja so, als ob diese Reise durch das Buch der Bücher beinahe zum Erliegen gekommen wäre. Denn schon einige Sendungen hindurch beschäftigen wir uns mit der Abschiedsrede Jesu, die er am letzten Abend vor seiner Kreuzigung in der Gegenwart seiner Jünger gehalten hat. Nur im Johannesevangelium ist diese Abschiedsrede zu finden. Wenn wir uns daran erinnern, dass das Johannesevangelium später aufgeschrieben wurde als die drei anderen Evangelien des Neuen Testaments und dass Johannes diese drei als bekannt voraussetzen konnte, dann scheint die Absicht klar. Johannes hält sozusagen inne bei der Schilderung der äußeren Ereignisse und nimmt sich ganz viel Zeit für das, was Jesus seinen Jüngern in den letzten Stunden vor seinem Tod erzählt hat. Denn das war sozusagen Jüngerschulung auf höchstem Niveau. Und nicht für fremde Ohren bestimmt, sondern für diejenigen, die Jesus wirklich lieb haben und ihm nachfolgen. Als Verfasser des Johannesevangeliums gilt der Apostel Johannes, der persönlich bei dieser Jüngerschulung dabei war. Er gehört zu den letzten Augen- und Ohrenzeugen Jesu, die Ende des ersten Jahrhunderts noch leben. Seine Absicht ist es offenbar, die Abschiedsrede Jesu an die nachfolgenden Generationen von Christen zu überliefern, indem er sie in seinem Evangelium niederschreibt. Zu den besonders anrührenden Passagen der Abschiedsrede Jesu gehört aus meiner Sicht seine Zusage: Ich will euch nicht als Waisen zurücklassen, wenn ich zu meinem Vater in den Himmel zurückkehre. Wörtlich heißt es dazu im 14. Kapitel des Johannesevangeliums: Ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Statt mit Tröster lässt sich der entsprechende Begriff aus dem griechischen Neuen Testament auch mit Fürsprecher oder Beistand übersetzen. Gemeint ist damit der Heilige Geist. In der letzten Sendung sind wir in Kapitel 16 auf eine Bibelstelle gestoßen, die weitere Aufgaben des Heiligen Geistes beschreibt. Der Heilige Geist wird offenbar nicht nur zu den Gläubigen geschickt, um ihnen beizustehen, sie zu trösten und vor Gott für sie einzutreten, sondern er wird auch zu denen geschickt, die zur Welt gehören, wie es hier ausgedrückt wird, und die nicht an Jesus glauben. In den Versen 8 bis 11 werden drei Aufgaben beschrieben, die der Heilige Geist ihnen gegenüber wahrnimmt. Weil diese Verse eine Einheit bilden, möchte ich sie an dieser Stelle noch einmal am Stück vorlesen, obwohl ich auf einen Teil davon bereits in der letzten Sendung eingegangen bin. Jesus kündigt an: Und wenn er, der Heilige Geist, kommt, wird er der Welt die Augen auftun, über die Sünde und über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Über die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Über die Gerechtigkeit, dass ich zum Vater gehe und ihr mich hinfort nicht seht. Über das Gericht, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Wie ich schon in der vorigen Sendung ausgeführt habe, stammt die Formulierung »jemandem die Augen auftun« im griechischen Bibeltext aus dem Rechtswesen und bedeutet »jemanden einer Schuld zu überführen«. Der Heilige Geist hat also letztlich die Aufgabe, die Welt in dem Sinne zu überführen, wie ein Richter oder Staatsanwalt Beweise vorlegt, um eine Verurteilung zu erwirken. Solange ein Mensch nicht zu Jesus Christus gehört, muss er folglich damit rechnen, dass der Heilige Geist gewissermaßen Beweise gegen ihn sammelt. Dies geschieht jedoch nicht, um diesen Menschen fertig zu machen, sondern, was die Sünde betrifft, um ihn dazu zu bringen, seine Sünde zu bereuen, sie zu bekennen und Jesus um Vergebung zu bitten. In den gerade vorgelesenen Versen wurden zwei weitere Punkte genannt, über die der Heilige Geist der Welt die Augen öffnen soll: über die Gerechtigkeit und über das Gericht. Auf diese beiden Punkte möchte ich nun etwas genauer eingehen. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, vergleichen wir uns häufig mit anderen Menschen und wollen, dass wir nach gleichen Maßstäben beurteilt werden. Bei Gott jedoch gelten göttliche Maßstäbe, und deshalb können wir ihm niemals gerecht werden. Es fehlt uns also in diesem Sinne an Gerechtigkeit. Für diesen Sachverhalt will der Heilige Geist Menschen sensibel machen. Und zwar nicht nur fromme Menschen, sondern, wie aus dem vorgelesenen Versen hervorgeht, auch Menschen, die zur Welt gehören. Manche von ihnen werden erkennen, dass Jesus die Gerechtigkeitslücke zwischen Mensch und Gott durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung schließen kann, indem er nämlich einem Menschen die Sünde vergibt und ihm die Gerechtigkeit zuspricht, die ihm vor Gott fehlt. Der Apostel Paulus drückt das im Römerbrief folgendermaßen aus: Jesus ist um unserer Sünden willen dahingegeben und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Dieser Zweierschritt scheint mir sehr wichtig zu sein. Um unserer Sünden willen dahingegeben. Da geht es um die Sündenvergebung durch den Tod Jesu am Kreuz. Und um unserer Rechtfertigung willen auferweckt. Erst dadurch bekommt ein Mensch die Gerechtigkeit zugesprochen, die ihm vor Gott fehlt. Speziell um die Gerechtigkeit im biblischen Sinn geht es Paulus in seinem Philipperbrief. Dort heißt es: Ja, ich erachte es noch alles für Schaden. Heute würde man sagen, ich halte alles für wertlos gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden, also nutzlos geworden, und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird. Zurück zu unserem Bibeltext im Johannesevangelium Kapitel 16. Dort heißt es in Vers 8: Und wenn der Heilige Geist kommt, wird er der Welt die Augen auftun. Erstens über die Sünde, zweitens über die Gerechtigkeit und drittens über das Gericht. Wir kommen jetzt zum dritten Punkt, das Gericht. Als Erklärung dazu heißt es in Vers 11: Der Heilige Geist kommt also, um der Welt die Augen aufzutun, dass der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Mit dem Fürst dieser Welt ist der Teufel gemeint. Und manch einer, der diesen Vers liest, mag überrascht sein, dass der Teufel demnach bereits gerichtet ist und nicht irgendwann am Tag des Gerichts gerichtet wird. Doch ganz ähnlich verhält es sich auch mit der Welt. Wir leben in einer Welt, die bereits gerichtet, also verurteilt ist. Und als Menschen geht es uns prinzipiell nicht besser. Der natürliche Mensch steht nicht etwa unter Anklage, sondern Gott hat bereits darüber geurteilt, dass er gesündigt hat und deshalb schuldig ist. Der Sünde Sold ist der Tod, schreibt Paulus dazu im Römerbrief. Doch Gott sei Dank fügt er hinzu: Die Gabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Demnach gleicht die Situation des Menschen der eines verurteilten Verbrechers, der im Todestrakt einer Strafanstalt auf seine Hinrichtung wartet. Das Urteil lautet: schuldig. Doch dann kommt Jesus und sagt: Aber ich bin für deine Schuld gestorben, du bist frei. Also, noch einmal kurz zusammengefasst. Jesus kündigt in seiner Abschiedsrede an, dass der Heilige Geist als Tröster, als Beistand und als Fürsprecher zu den Gläubigen kommen wird. Aber er wird auch weltlich gesinnten Menschen die Augen öffnen und ihnen geistliche Wahrheiten offenbaren. Es liegt dann an ihnen, was sie aus diesen wertvollen Erkenntnissen machen. Denn, wie vorhin schon dargelegt, der Welt die Augen aufzutun bedeutet im Grunde, die weltlich gesinnten Menschen zu überführen. Sie können sich fortan nicht unwissend stellen. Manche Bibelausleger sind übrigens der Meinung, dass Jesus mit den drei angesprochenen Punkten auch darauf hinweisen möchte, was in den nächsten Stunden nach seiner Abschiedsrede passieren wird. Erstens, durch sein Sterben am Kreuz wird den weltlich gesinnten Menschen vor Augen geführt, dass sie vor Gott Sünder sind und Bestrafung verdient haben. Zweitens, durch Jesu Auferstehung sollen sie erkennen, dass die Gerechtigkeitslücke zwischen ihnen und Gott nun geschlossen ist. Und drittens ist das Schicksal des Teufels schon besiegelt. Er ist bereits gerichtet und kann nicht die Weltherrschaft übernehmen. Alles, was Jesus über das Kommen des Heiligen Geistes sagt, soll seinen Jüngern Mut machen. Vergessen wir nicht, sie sind in einer, menschlich betrachtet, fast ausweglosen Situation. Für Jesus sind die letzten Stunden seines irdischen Lebens angebrochen, und was aus den Jüngern wird, scheint fraglich. Gerade erst wurde Judas Iskariot als Verräter entlarvt und hat die Runde verlassen. Und Simon Petrus, der vielleicht mutigste unter ihnen, ihm wurde von Jesus vorhergesagt, dass er seinen Herrn schon bald verraten wird. Die Jünger befinden sich also in einer absoluten Ausnahmesituation, auf die Jesus in seiner fürsorglichen Art auch Rücksicht nimmt. Denn er sagt, ich lese weiter ab Vers 12, »Ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, kommen wird, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er wird's von dem Meinen nehmen und euch verkündigen.« Was Jesus seinen Jüngern hier zuspricht, gilt später auch für die Christen in den ersten Gemeinden. Und auch die Christen heute können es für sich in Anspruch nehmen. Der Geist der Wahrheit wird euch in alle Wahrheit leiten. Diese Aufgabe übernimmt er zum Beispiel auch beim Bibellesen. Der Heilige Geist sorgt dafür, dass das Wort Gottes zu Gottes Wort in unserem Herzen wird. Sie verstehen, was ich meine? Man kann das Wort Gottes lesen, man kann es hören, man kann es verstehen, und trotzdem kann es passieren, dass es bei einem Menschen ohne Auswirkung bleibt. Das ändert sich erst, wenn Gottes Geist, und jetzt verwende ich die Formulierung von vorhin, wenn Gottes Geist einem Menschen die Augen auftut. In diesem Fall übernimmt er eine ganz grundlegende Aufgabe. Aber darüber hinaus ist er auch in der Lage, wie in Vers 12 angedeutet wird, den Christen Dinge beizubringen, die sie aus dem Munde Jesu bisher nicht vernommen haben. So gesehen besitzt der Heilige Geist eine ungeheure Macht, von der die Christen profitieren können. Ich bitte Sie, sich die 7 einzelnen Punkte, die in den gerade gelesenen Bibelversen genannt wurden, einmal bewusst vor Augen zu führen. Da heißt es erstens, der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, wird kommen, beziehungsweise aus heutiger Sicht, er ist gekommen. Zweitens, er leitet euch in alle Wahrheit. Drittens, er wird nicht aus sich selber reden. Viertens, er wird reden, was er hören wird. Fünftens, er wird euch Zukünftiges verkündigen. Sechstens, er wird Jesus verherrlichen. Und siebtens, er wird es von dem Meinen nehmen, sagt Jesus, und es euch verkündigen. Einige dieser 7 Punkte sind übrigens der Grund dafür, warum ich zurückhaltend bin, wenn in manchen christlichen Gemeinden fast nur noch vom Heiligen Geist die Rede ist. Also, was der Heilige Geist alles tut, wie er die Menschen verändert, wie er im Gemeindeleben sichtbar wird, wie sich Christen darum bemühen sollten, ihn zu bekommen, und so weiter und so fort. Denn die 7 Punkte, die Jesus aufzählt, deuten eher darauf hin, dass sich der Heilige Geist niemals in den Mittelpunkt stellt, sondern eher eine dienende Funktion hat und, Punkt 6, Jesus verherrlicht. Ich komme nun zu Vers 16 in unserem Bibeltext. Jesus spricht zu seinen Jüngern, »Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen.« Was hiermit wohl gemeint sein könnte? Ich denke, dass damit die Zeit von der Gefangennahme Jesu bis zu seiner Auferstehung gemeint ist. Nur wenige Stunden sind es noch, bis man Jesus abführen und das Todesurteil gegen ihn vollstrecken wird. Und tatsächlich wird es dann abermals nur eine kleine Weile dauern, bis er von den Toten auferstehen wird. Aber in diesem Zeitraum geschieht wirklich Gewaltiges. Keiner von uns kann ermessen, was es heißt, dass Jesus die Sünden aller Menschen auf sich genommen und eine Zeit der absoluten Gottesferne durchlitten hat. Ich erinnere nur an den Ausruf Jesu am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Für die Jünger, die die letzten Stunden vor dem Tod ihres Herrn gemeinsam mit ihm verbringen, ist das noch Zukunft. Dass Jesus sterben wird, das dürften sie inzwischen begriffen haben, aber die Ankündigung Jesu, dass sie ihn nach einer kleinen Weile wiedersehen werden, scheinen sie nicht zu begreifen. Denn ab Vers 17 wird berichtet, da sprachen einige seiner Jünger untereinander, was bedeutet das, was er zu uns sagt, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen, und ich gehe zum Vater. Da sprachen sie, was bedeutet das, was er sagt, noch eine kleine Weile? Wir wissen nicht, was er redet. Da merkte Jesus, dass sie ihn fragen wollten und sprachen zu ihnen, danach fragt ihr euch untereinander, dass ich gesagt habe, noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht sehen, und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Soweit die Verse 17 bis 20. Dass Jesus einige Zeit nach seiner Auferstehung zu seinem himmlischen Vater zurückkehren wird, scheint hier nicht in die Zeit des Nichtsehens zu fallen. Offenbar, weil der Heilige Geist bei den Jüngern sein wird und Jesus auf diese Weise mit ihnen verbunden ist. Aus unserer Sicht mag die Anwesenheit des Heiligen Geistes kein ebenbürtiger Ersatz sein. Aber denken wir daran, dass Jesus sogar ausdrücklich sagte, Vers 7, es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, will ich ihn zu euch senden. Der Heilige Geist hat die Kraft, den Jüngern das zu sein und das zu geben, was Jesus für sie ist und was er ihnen gegeben hat. Und diese Zeit, von der Jesus sagt, dass sie ihn sehen werden, nämlich in einem geistlichen Sinne, also durch den Heiligen Geist, diese Zeit ist bis auf den heutigen Tag noch nicht zu Ende. Wir leben wahrhaftig in einer Zeit, in der wir voll und ganz auf das Wirken des Heiligen Geistes angewiesen sind. Ich lese weiter ab Vers 21. Jesus sagt zu seinen Jüngern, eine Frau, wenn sie gebiert, so hat sie Schmerzen, denn ihre Stunde ist gekommen. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. Und auch ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen, und euer Herz soll sich freuen, und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, so wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr nehmen, dass eure Freude vollkommen sei. Zum dritten Mal innerhalb seiner Abschiedsrede ermutigt Jesus seine Jünger, den himmlischen Vater um Dinge zu bitten, die ihnen auf den Herzen liegen. Jedoch geht es hier erneut um das Bitten im Namen Jesu. Im Namen Jesu zu bitten bedeutet nicht, am Ende eines jeden Gebetes hinzuzufügen, das, lieber Vater, bitten wir im Namen Jesu, sondern auf Jesus zu hören und seine Gebote zu halten. Davon war in Kapitel 14 und Kapitel 15 schon die Rede. Hören Sie nun aus Kapitel 16 die Verse 25 bis 27. Jesus spricht zu seinen Jüngern, »Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern euch frei heraus verkündigen von meinem Vater. An jenem Tage werdet ihr bitten in meinem Namen. Und ich sage euch nicht, dass ich den Vater für euch bitten will, denn er selbst, der Vater, hat euch lieb, weil ihr mich liebt und glaubt, dass ich von Gott ausgegangen bin.« Es kommt die Zeit, sagt Jesus, denn es nähert sich die Stunde seiner Kreuzigung. Danach sollen die Jünger Jesu Gott den Vater im Namen Jesu bitten. Er ist kein strenger Zuchtmeister, der nur widerwillig Gebete erhört. Im Grunde macht Jesus seinen Jüngern hier klar, wenn ihr meint, dass ich den Vater erst darum bitten muss, nett zu euch zu sein und euch zu geben, worum ihr bittet, dann irrt ihr euch. Der Vater selbst hat euch lieb. Ich brauche ihn nicht zu bitten, euch lieb zu haben. Er liebt euch schon. Es ist nicht schwer, mit dem Vater auszukommen. Er liebt euch, und aus diesem Grunde wird er euer Gebet erhören, das ihr in meinem Namen vorbringt. Liebe Hörer, ich bin fest überzeugt davon, Gott will auch heute Gebete hören und beantworten. Aber sie müssen aus dem Herzen von Menschen kommen, die Jesus lieb haben und die Gemeinschaft mit ihm pflegen und ihm gehorsam sind. Zum Schluss dieser Sendung lese ich noch Vers 28. Jesus sagt, ich bin vom Vater ausgegangen und in die Welt gekommen. Ich verlasse die Welt wieder und gehe zum Vater. Mit diesem Vers kündigt Jesus gewissermaßen an, dass er das, was am Anfang des Johannesevangeliums über seinen Auftrag gesagt wurde, auch zu Ende bringen wird. In Kapitel 1 hieß es, und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Anders ausgedrückt, Jesus wurde Mensch und kam auf die Erde, um uns zu erlösen. Und nun richtet Jesus in seiner Abschiedsrede den Blick in die Zukunft. Er wird am Kreuz für die Sünden der Menschen sterben, er wird von den Toten auferstehen und die Gerechtigkeitslücke auffüllen, die zwischen Gott und den Menschen besteht. Und dann wird er die Welt wieder verlassen und zu seinem Vater zurückkehren. All das könnte man mit den Worten zusammenfassen: Auftrag erfolgreich ausgeführt, Mission erfüllt. Und das, obwohl Jesus die schwerste Stunde seines Lebens noch bevorsteht. In der nächsten Sendung aus der Reihe durch die Bibel erreichen wir das 17. Kapitel des Johannesevangeliums und damit das letzte von insgesamt 5 Kapiteln, in denen die Abschiedsrede Jesu an seine Jünger wiedergegeben wird. Das ganze Kapitel 17 besteht aus einem einzigen Gebet, das Jesus an seinen himmlischen Vater richtet. Es wird auch das hohepriesterliche Gebet Jesu bezeichnet. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören und Gott befohlen.